Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Pega Feridoni liest jetzt weiter aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kajer. Das Buch, das auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2025 steht, spielt im Iran und nimmt uns mit in die märchenhafte Vergangenheit und die, vor allem für Frauen, schmerzhafte Gegenwart des Landes.
Die Ayatollahs erfanden sich selbst eine neue Welt und neue Gesetze. Im Namen Gottes haben sie uns Frauen auf despotischste Weise unsere Rechte entzogen. Als sie an die Macht kamen, zersprangen die Uhren, die Sonne ging unter, der Mond ging unter, das Meer ging unter, die Zeit stand monatelang still. Und dann drehte sich die Zeit zurück. Gegen den Uhrzeigersinn, gegen jeden Menschensinn. Von einem Tag auf den anderen mussten wir uns den Männern vollkommen unterordnen. Wir durften nur mit ihrer Einwilligung arbeiten, verreisen, unsere Eltern besuchen, einen Reisepass besitzen, uns scheiden lassen. Sie durften uns schlagen, vergewaltigen, uns jederzeit verstoßen. Sie durften so viele Frauen haben, wie sie wollten. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten, wie sie es wollten. Und wir durften nichts. Bis heute dürfen wir nichts. Mit 9 Jahren können wir verheiratet werden. Wir müssen unserem Mann hörig sein. Wenn wir ihn betrügen, verurteilt uns das Ayatollah-Gesetz zum Tod. Tod durch öffentliche Steinigung. Unser Körper gehört unserem Vater, unserem Ehemann, dem Staat. Und unsere einzige Aufgabe ist die Mutterschaft. Verstoßen wir gegen diese Aufgabe, bringt die Sittenpolizei uns auf den richtigen Weg. Amme Esmats Augen füllen sich mit Tränen. Schnell legt sie ihren Kopf in den Nacken, als wollte sie die Tränen dorthin zurückfließen lassen, wo sie herkommen. Als sie ihren Kopf wieder gerade hält, wirkt sie gefasst. Sie klingt fast trotzig, als sie erzählt. So viele Freundinnen von mir wurden damals verhaftet, ausgepeitscht. Die Hinrichtung von Farrokh Ruparsa war erst der Anfang. Wir waren über Nacht Sklavinnen geworden. Unser Land wurde zur Zelle, egal in welche Richtung wir uns drehten. Wir liefen immer gegen die Wand. Wir waren Gefangene, gefangen in einem Labyrinth aus Wänden. Und dann begann auch noch der Krieg gegen Irak. Teheran wurde ständig bombardiert. Jeden Augenblick konnten die Sirenen losgehen. Ich erinnere mich, dass wir einmal hier in diesem Haus tagelang im Keller ausharrten. Ich habe nie verstanden, warum Keller in diesen Hochhäusern bombensicher sein sollen. Diese Häuser sind aus Beton und Marmor gebaut. Nach meiner Logik zerspringt das Gebäude und fällt in sich zusammen. Ich erinnere mich an gelbe Bänder überall. Ich erinnere mich an den Kreisverkehr am Ende dieser Straße. Dort stand ein riesiges Haus. Und als ich eines Tages von der Universität nach Hause kam, war da nichts als ein Riesenloch. Und dieser Geruch, den ich immer noch manchmal rieche, wenn irgendwo Gummi verbrannt wird. Einmal gingen die Sirenen los. Wir waren in der Universität im Physiklabor und eine meiner Studentinnen fing an zu zittern, fiel zu Boden und wurde bewusstlos. Die Sirenen hatten in ihr einen epileptischen Anfall ausgelöst. Kurz danach wurden die Universitäten geschlossen. Ich verlor meine Arbeit. Die Mullahs drohten, wer Iran verlasse, werde enteignet. Sie nahmen den Leuten alles. Ihr Haus, ihr Grundstück, ihr Geld, sogar ihre Zeugnisse. Was die Mullahs nicht zu Geld machen konnten, verbrannten sie. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Wie bleiben? Wohin gehen? Einige Zeit half es uns, dass Orsar Ärztin war. In Iran haben Ärzte nach dem Klerus den höchsten Status. Orsar stand in der Hierarchie also an zweiter Stelle, obwohl sie eine Frau war. Ärztin zu sein, verhalf ihr zu einem gewissen Schutz. Aber dann bekam Orsar einen Brief vom Kriegsministerium, eine Vorladung, sie müsse ihrem Land dienen. Ihr wurde eine Position in einem Krankenhaus zugewiesen, nahe der irakischen Grenze. Orsar bekam noch eine weitere Vorladung, diesmal vom Gesundheitsministerium. Sie wollten wissen, warum sie keinen Mann habe, warum sie keine Kinder habe. Und als ihr vorgeschlagen wurde, die Regierung würde ihr dabei helfen, einen Mann für sie zu finden, da wusste ich, wir müssen Iran verlassen. Ich kontaktierte meinen Doktorvater in Deutschland und bat ihn um Hilfe und fragte ihn, ob er eine Stelle für mich habe. Er vermittelte mich an einen Kollegen in Cambridge, der mich einlud, zu kommen und einen Vortrag zu halten. Wir blieben. Ich bekam eine Stelle als Dozentin und Ozar begann zu malen. Ich schaue zu Amme Esmat. Sie hält ihren Blick auf das Foto gerichtet. Ich möchte ihre Hand nehmen, sie umarmen, aber ich traue mich nicht, sie zu berühren. Sie hält mit beiden Händen das Album in ihrem Schoß umklammert, als müsste sie sich daran festhalten, und schaut so konzentriert auf das Bild, dass ich meine, sie schaut durch es hindurch. Ich warte noch einen Augenblick, ob sie sich mir zuwendet, aber ihre Augen sind versunken in ihrem Bild, und ich stelle mir vor, wie sie dahinter etwas sieht, das ich nicht sehen kann. Was sieht Amme Esmat? Ruhig blättert sie weiter, 2, 3, 4 Seiten. Das Knistern des Spinnenpapiers klingt jetzt vertraut. Hier, das ist in Cambridge. Sie tippt mit dem Finger auf ihre Haare. Vielleicht erkennst du es an meiner Frisur. Lady Diana-Style. Amme Esmat lächelt und schaut jetzt doch zu mir herüber. Das waren die 80er. Wie alt warst du da? 5? 10? 15? Ich nicke. Sie versinkt wieder in dem Bild. Schon verrückt, wie anders die Welt, das Leben, die Tage in Cambridge waren. Vögel, Bäume, der Himmel, alles da. Und doch alles vollkommen anders. In den ersten Monaten hatten Ozar und ich fürchterliches Heimweh. Wir vermissten alles, die Gerüche, die Farben, die Geräusche, die Stimmen. Selbst die Übergriffigkeiten vermissten wir. Das Laute, das Durcheinander. Als ich damals mit 19 Teheran verließ, um in Deutschland zu studieren, wusste ich, ich komme zurück. Aber jetzt saßen wir in Cambridge und wussten nicht, ob wir jemals wieder nach Iran zurückkehren könnten. Unsere Heimat war rot. Die Nachrichten waren rot. Nur Blut und die Frauen trugen Trauer. Manchmal frage ich mich, ob ich mich deshalb fotografieren ließ, weil ich früh verstand, dass ich nie mehr als mich selbst besitzen würde. Vielleicht dachte ich, ich könnte mit diesen Fotos meinen Besitz festhalten. Mich an mir selbst festhalten. Amme Esmat schaut mich erwartungsvoll an, als suche sie in meinem Blick eine Antwort. Bevor ich reagieren kann, ist sie zurück im Bild. Als wir beschlossen, Teheran zu verlassen, musste ich in Eile packen, alles Überflüssige zurücklassen. Was ist nicht überflüssig? Was ist schon notwendig? Ich verzichtete auf alles. Auch auf das, was mich ausmachte. Wovon ich dachte, dass es mich ausmachte. Was macht einen schon aus? Ich erinnere mich, ich ging ins Bad, stellte mich vor den Spiegel und schaute mich an. Das nimmst du mit. Deinen Kopf, deine Haare, dein Gesicht, dein Gehirn, deine Augen, deine Nase, deinen Mund, deine Ohren, dein Lachen, deine Zunge, dein Kinn. Ich zog mich nackt aus und schaute mich an. Du nimmst dein Herz mit, deine Seele, deine Brüste, deine Arme, deine Hände, deine Finger, deine Beine, deine Füße, dein Blut, dein Leben, deine Freiheit. Das war alles, was ich in die Tasche packte. Mich und meine Freiheit. Wir waren unter den Letzten, die rauskamen. Eine Woche später wurden die Grenzen geschlossen. Niemand durfte mehr aus Iran ausreisen. Ich höre, wie der Stein wieder auf ihre Zunge drückt. Aber Amme Esmat ist stärker als der Stein. Sie verstummt kurz, holt tief Luft. Ich schaue zu ihr auf, sie hält sich an ihrem Album fest, ihre Augen immer noch auf ihr eigenes Bild gerichtet, sagt sie ruhig. Der einzige Trost, den wir hatten, wir waren nicht allein. Jeder kannte jemanden, der geflohen war. An manchen Tagen wachte ich auf und schämte mich. Ich fühlte mich als Flüchtling. Ich wollte mich nicht als Flüchtling fühlen, darauf warten, dass ich eines Tages wieder nach Hause zurück kann. Dieses Gefühl von Heimat tat weh. Es ist wie Liebeskummer. Du trauerst um einen unwiederbringlichen Verlust, als würdest du einen Tod betrauern. Wir sind ja nicht freiwillig geflüchtet. Niemand flüchtet freiwillig. Viele gratulierten uns zu unserem Mut, dafür, dass wir uns gerettet hatten. Sie dachten wirklich, man sei gerettet, wenn man geflüchtet ist. Ich frage mich immer noch, was das ist, Rettung. Ozar sagte einmal zu mir, wie soll ich Herzen heilen, wenn meines gebrochen ist? Sie versuchte erst gar nicht, in Cambridge eine Stelle als Kardiologin zu bekommen. Sie begann zu malen. Sie malte, was sie fühlte. Das Herz als roten Berg. Ihre Tränen als Meere und Monde. Ozars Meere und Berge halfen uns, uns zu orientieren. Von Ozars inneren Landschaften lernte ich, dass wir nicht hart sind wie ein Stein. Wir sind, was wir sein wollen. Wir verändern uns. Wir treffen Entscheidungen. Wir hatten uns entschieden zu gehen. Aber es war nicht so einfach, wie es sich jetzt anhört. Wir waren hin und her gerissen zwischen unserem Wunsch, frei zu leben und unserer Sehnsucht nach unserer Heimat. Ozar hatte schon als junges Mädchen davon geträumt, Malerin zu werden. Wie Behzad Sadr. Behzad Sadr war Ozars Vorbild. In Cambridge erzählte mir Ozar, dass ihre Eltern sie ausgelacht hatten, als sie mit 15 verkündete, dass sie Malerin werden wollte. »Mädchen, du willst Malerin werden? Ahahahaha!« Vor allem Ozars Mutter entmutigte sie. Ozars Träume wurden sofort begraben unter Geschichten, Märchen und Fabeln, die von Mädchen handelten, die auf eigene Faust ihr Glück versuchten und entweder aufgefressen wurden oder verloren gingen, bis der Prinz sie letztendlich rettete. Ozar war nicht verbittert darüber, dass man ihr ihre Träume ausgeredet hatte. Sie sagte, wenn ihre Eltern sie nicht entmutigt und zum Medizinstudium überredet hätten, wären wir uns vielleicht nie in der Kantine der Universität begegnet. Amme Esmat blättert die letzte Seite um und streicht das Spinnenpapier glatt. Nach Ozars Tod bin ich hierher zurückgekommen. Das Alleinsein ist nur erträglich, wenn du es teilen kannst. Hier habe ich wenigstens meine Schwestern. Ich konnte kein einziges Bild von Ozar retten. Ich habe es versucht. Ich hatte zwei kleine in meinem Gepäck unter meinen Kleidern versteckt. Am Flughafen haben sie meine Koffer durchsucht und die Bilder gefunden. Sie wollten sie behalten. Sie sagten, sie müssten sie erst dem Zensurministerium vorlegen. Wenn das Zensurministerium die Bilder freigäbe, könnte ich sie dort abholen. Sie würden sich melden. In welchem Land, fragte ich, sind Berge und Meere verboten? Und der Mond? Ist der Mond auch verboten? Sie sagten, das Zensurministerium würde darüber entscheiden, ob das Berge und Meere und Monde seien. Ich wollte ihre schmutzigen Hände nicht an Ozars Bilder lassen. Ich bat darum, die Bilder verbrennen zu dürfen. Sie waren überrascht. Ich weiß, Ozar hätte das gefallen. Sie wollten, dass ich die Bilder in eine Mülltonne werfe und darin verbrenne. Und ich sagte, wir sind nicht in New York. Nur die Obdachlosen in New York machen Feuer in einer Mülltonne. Ich sagte, sie sollten mich nach draußen begleiten. Wir finden einen Platz, wo es sicher ist, und ich verbrenne die Bilder auf der Erde. Ich war überrascht, dass sie sich darauf einließen. Ich habe die Asche behalten. Sie klappt das Fotoalbum zu, steht wortlos auf. Ich versuche, ihren Blick zu fangen. Ich ringe mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken. Sie geht zur Kommode, ohne mich anzusehen, legt das Fotoalbum zurück in die Schublade und als sie die Lade zuschiebt, hören wir Amme Shukat rufen.
Essen ist fertig!
Amme Esmat dreht sich zu mir um. Ich sitze immer noch bewegungslos auf dem Bett. Ich habe so lange still dagesessen, dass ich meinen Unterleib, meine Beine, meine Füße kaum mehr spüre. Dafür pocht mein Herz umso schneller. Ich will aufstehen und sie in die Arme nehmen. Erzähl deinem Vater nichts von Ozar. Er würde es nicht verstehen. Auch deine Amme wissen nichts von ihr. Ich nicke, stehe vom Bett auf und bevor ich etwas sagen kann, klopft Amme Shukat an die Tür und lehnt auch schon mit der Klinke in der Hand im Türrahmen.
Was treibt ihr hier drin? Was habt ihr für Geheimnisse? Kommt jetzt, sonst wird das Essen zu Wasser und fließt euch aus dem Mund, bevor ihr es zu fassen bekommt.
Amme Shukat stürzt sich auf mich, greift nach meiner Hand und führt mich, ohne auf Amme Esmat zu warten, den langen Flur entlang und durch den Torbogen zurück ins Wohnzimmer, bis vor die Tür, hinter der die Amme vorhin verschwanden und die jetzt offen steht und in einen quadratischen Raum führt, in dem Amme Heshmat gerade den dampfenden Safranreis auf den Esstisch stellt. Amme Shukat reicht meine Hand weiter an Amme Heshmat. Meine Gedanken sind bei Amme Esmat und Ozar. Stumm lasse ich mich führen. Es ist manchmal tröstlich, sich führen zu lassen. Wenn mein Vater sehen könnte, wie untergeben ich sein kann. Amme Heshmat führt mich um den Tisch herum bis an sein Kopfende.
Setz dich, Tochter. Wo ist denn Esmat? Esmat! Ruft Amme Heshmat.
Was schreist du so? Ich bin doch schon hier, sagt Amme Esmat. In ihren Händen ein Tablett mit goldrotem Tadik. Sie stellt das Tadik-Tablett neben den Safranreis in die Mitte des Tischs, zwischen die beiden Schalen mit Fesenjan. Die Granatapfelkerne leuchten wie Rubine.
Mögen ihre Hände nicht schmerzen, sage ich zu den Amme, unsicher, welche von ihnen das Essen zubereitet hat.
Es ist deiner nicht würdig, sagt Amme Schukert.
Welche von ihnen ist die Meisterköchin, frage ich.
Kommt auf das Gericht an, sagt Amme Schukert. Wir haben uns sagen lassen, Fesenjan ist dein Lieblingsgericht. Das kocht deine Amme Essert am besten. Wenn du das nächste Mal kommst und gerne Cello Kebab isst,
ich liebe Cello Kebab, unterbreche ich sie,
dann komm wieder und ich mach dir das Cello Kebab deines Lebens.
Na, jetzt übertreib mal nicht, sagt Amme Heshmat.
Sei nicht neidisch, Heshmat. Amme Schukert dreht sich zu mir. Obwohl deine Amme Heshmat eigentlich keinen Zucker anrühren darf, macht sie die besten Desserts.
Möge es süß genug sein für deine Seele, sagt Amme Heshmat.
Amme Schukert setzt sich mir gegenüber ans andere Ende des Esstischs. Erst dann ziehen auch die anderen Amme ihre Stühle vor und setzen sich, bis auf Amme Essert, die stehen bleibt und mit dem Safranreis und den Fesenjan-Schalen hantiert.
Wir sind fünf am Tisch, bemerkt Amme Heshmat und grinst dabei wie ein Lausbub, und ich sehe, wie sie mit ihrer Nase fünf Häkchen in die Luft malt.
Bei ungeraden Zahlen ist eine Verliebte dabei.
Amme Schukert schaut mich erwartungsvoll an.
Sag es uns. Amüsier uns. In wen bist du verliebt?
Warum glaubst du, dass nur sie verliebt ist? Sagt Amme Essert streng, ohne von den Schüsseln aufzuschauen, aus denen sie erst mir, dann Amme Schukert, dann Amme Heshmat, dann Amme Esmat und zuletzt sich selbst eine Kelle Fesenjan schöpft und über dem Safranreis auf dem Teller verteilt, bevor auch sie sich setzt.
Wer denn sonst? Du vielleicht?
In wen?
Den Metzger? Gehst du deshalb neuerdings immer so gerne allein zum Metzger?
Amme Essert wirft Amme Schukert einen Blick zu, als würden gleich Pfeile aus ihren Augen auf Amme Schukert fliegen.
Ich beobachte die Amme und versuche mir vorzustellen, wie sie reagieren würden, wenn ich ihnen erzähle, dass ich auf Frauen stehe. Vielleicht würden sie es lieben. Vielleicht würde einer Amme erst der Atem stocken und dann das Herz. Vielleicht würden sie platzen, so wie mein Vater, als ich es ihm erzählte und er mich für tot erklärte. Vielleicht würde Amme Esmat sich endlich trauen zu sagen, ich auch, ich liebe auch Frauen.
Nein, besser ist es, nichts zu sagen, beißt ihr auf die Zunge. Ich spüre Amme Schukerts Blick auf mir, sie möchte eine Antwort. Ich werde es aussitzen, sage ich mir, bis sie die Geduld verliert und ein neues Thema anschneidet. Aber Amme Schukert denkt nicht daran, das Thema zu wechseln.
Ich wünsche dir einen anständigen jungen Mann zum Bräutigam, sagt sie siegessicher, als hätte sie die Superkraft, die alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen lässt.
Lass sie in Ruhe, sagt Amme Esmat. Ich frage mich, ob sie mir ansieht, dass ich lesbisch bin.
Wieso? Fragt Amme Schukert unschuldig. Unsere Tochter ist im Heiratsalter. Nicht jede will wie du als alte Jungfer enden.
Du redest wie aus dem letzten Jahrhundert, Schukert. Dein Körper sitzt hier, aber dein Geist ist verwest. Seit 100 Jahren verwest.
Amme Esmat wedelt mit der Hand vor ihrer Nase, als wollte sie Gestank vertreiben.
Durchlüften muss man dich. Komm, setz dich ans Fenster. Ich mache es weit auf. Gleich bläst es dir warm um die Ohren. Der Wind wird dir dein eingefrorenes Gehirn auftauen.
Alle Amme lachen. Ich verkneife mir das Lachen, spiele geniert und blicke zu Boden, wie eine Umworbene bei Jane Austen. Ich muss an Roya denken. Diese Rolle würde ihr gefallen. Ich als Lizzie, ausgerechnet.
Schau, du hast sie beschämt, sagt Amme Esmat.
Amme Schukert schiebt sich genüsslich ein Stück Tadik in den Mund. Alle vertiefen sich ins Essen. Mein Zukünftiger ist schnell vergessen.
Köstlich, Essert, sagt Amme Schukert.
Sehr, stimmt ihr Amme Heshmat zu.
Sie haben sich so viel Mühe für mich gemacht, Amme, sage ich.
Dein warmes Herz wärmt das meine, sagt Amme Essert, und zum ersten Mal klingt sie nicht wie ein Stein.
Amme Heshmat lässt sich dreimal nachgeben. Amme Esmat ist wie ein Spatz.
Ameshukat verlangt nach mehr Tadik und fragt mich, ob ich nicht auch noch mehr möchte und warum ich so wenig esse, ob es mir auch wirklich schmeckt. Und befiehlt Amme Essad, Schwester, gib unserer Tochter mehr Fesenjon, sodass ich meinen Teller festhalten und mit den Händen abschirmen muss, damit mir nicht noch mehr aufgetan wird. Plötzlich klatscht Amme Heshmat so laut in die Hände, dass ich kurz aufschrecke. So, und jetzt der Nachtisch. Ich möchte beim Abräumen helfen, aber die Amme erlauben mir nicht aufzustehen. Jetzt bist du einmal in deinem Leben bei uns, jetzt lass dich von deinen Amme verwöhnen, sagt Amme Schokat und bedeutet ihren Schwestern, dass sie den Nachtisch bringen und vor allem den Kirschlikör nicht vergessen sollen. Die Amme wirbeln nach links und nach rechts und raus aus dem Zimmer und wieder herein und der Tisch wird neu gedeckt mit Desserttellern, Teelöffeln, Kuchengabeln und Obstmessern, den Glasschalen aus dem Wohnzimmer gefüllt mit Pistazien und Maulbeeren und Kürbiskernen und Mandeln, einem langen silbernen Tablett mit Borlavor und sogar die Pompadour-Obstschale aus dem Wohnzimmer steht jetzt mitten auf dem Tisch, so hoch, dass ich Amme Schokat am anderen Ende nicht mehr sehen kann. Als ich mich zur Seite lehne, winkt sie mir, lacht laut und schimpft ihre Schwestern. Dass euch Gott nicht bestraft! Stellt sofort die Obstschale woanders hin! Ich kann ja unsere Tochter gar nicht mehr sehen! Amme Essad rückt die Obstschale zur Seite, sodass ein paar Trauben herunterkullern. Und Amme Esmat stellt den Kirschlikör und 5 Kristallgläser auf den Tisch und sagt zu mir, du musst probieren, habe ich selbst gemacht. Sie füllt die Likörgläser bis zum Rand und stellt erst mir, dann Amme Schokat, dann Amme Heshmat, dann Amme Essad eins davon hin. Ich nippe an der dunkelroten Flüssigkeit. Schmeckt sehr gut, Amme, lüge ich. Ich will sie nicht beleidigen, aber der Likör erinnert mich an hochdosiertes Mancherie. Das ist der beste Kirschlikör, den du je gemacht hast, Essmat. Womit hast du ihn diesmal angesetzt? Fragt Amme Heshmat. Mit den Maden deiner Mutter, sagt Amme Esmat und lacht. Alle Amme lachen. Woi, bist du widerlich, sagt Amme Schokat und trinkt das Glas in einem Zug aus. Auch wenn du sonst zu nichts im Haushalt taugst, Kirschlikör machen kannst du. Unerwartet schmecke ich meine Tränen. Ohne Vorankündigung. Ohne dass meine Nase wie sonst das erste Zeichen gibt und brennt. Ich weiß nicht, warum mir die Tränen kommen. Ich will meinen Vater anrufen und ihm sagen, ich sitze zwischen deinen Schwestern. Haben sie dir nie gefehlt? Ich schmecke noch mehr Tränen. Amme Heshmat lehnt sich zu mir herüber und streckt mir ihre Hand entgegen. Die Tränen der Welt sind unvergänglich. Für jede, die anfängt zu weinen, hört irgendwo eine andere auf. Genauso ist das mit dem Lachen. Ich nehme Amme Heshmats Hand. Und so sitzen wir einen Moment lang still am Tisch. Meine Tränen versiegen. Ich habe so viele Fragen an die Amme und beschließe, mit der ersten anzufangen. Amme, ich möchte nicht indiskret sein. Fragen sind nie indiskret. Frag meine Tochter, sagt Amme Heshmat. Haben Sie keine Männer? Hat keine von Ihnen geheiratet? Haben Sie keine Kinder? Amme Schokat steht vom Tisch auf. Ich schau mal nach dem Tee. Amme Heshmat wartet, bis Amme Schokat aus dem Zimmer geht, ehe sie leise sagt, der Mann deiner Amme Schokat sitzt im Gefängnis, schon seit einem halben Leben. Ihr Sohn wurde umgebracht, zu Hause, in der Nacht, abgestochen wie ein Tier. Seine Frau auch, mit Kind im Bauch. Ihre Tochter lebt in Amerika, in Los Angeles. Nach dem Mord an deinem Cousin traut sich deine Cousine nicht mehr zurück und deine Amme Schokat bekommt kein Visum, um sie zu besuchen. Mein Mann wurde auch ermordet, sagt Amme Essad. 11 Mal haben sie ihm in die Brust gestochen, auf offener Straße, 11 Mal. Ich schlage mir die Hände vor den Mund. Keine Frage ist indiskret, sagt Amme Essad. Aber du musst auf die Antwort vorbereitet sein. Hier bekommst du keine diskreten Antworten. Hier bekommst du entweder gar keine Antwort oder so grausame, dass du dir wünschst, nie gefragt zu haben. In Iran gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder du beißt dir auf die Zunge oder du stellst dich mit herausgestreckter Zunge dem Tod entgegen. Dein Amu verbrachte die besten Jahre seines Lebens im Gefängnis, in der Hoffnung, seine Heimat einmal frei und blühend zu sehen. Er sagte immer, die Zögerlichen ersticken an ihrer verschluckten Zunge. Mein Leben wird sich nur gelohnt haben, wenn ich es für die Freiheit in meinem Land gebe. Der Kampf um die Freiheit muss weitergehen, nach meinem Tod genauso wie nach jedem weiteren Tod. Der Kampf um die Freiheit wird immer bestehen. Amr Hishmat greift nach meinen Händen.
Genug von uns. Unsere Geschichten sind zu traurig. Erzähl uns lieber von dir.
Ich möchte lieber ihre Geschichten hören, Amr, sage ich und versuche gefasst zu klingen. Ich habe keine Angst vor Traurigkeit.
Natürlich hast du keine Angst vor Traurigkeit. Die Traurigkeit haben wir im Blut. Trotzdem lachen wir lieber, als dass wir klagen. Komm, amüsier uns. Erzähle uns von dir.
Lebst du allein?
Ja. Alleinsein ist nicht gut. Du musst jemanden finden, mit dem du das Alleinsein teilen kannst.
Erzähl uns mehr über dein Schreiben. Worüber schreibst du? Fragt Amr Esmat. Wenn du möchtest, kannst du über mich schreiben, sagt Amr Esmat.
Sei nicht so eitel, warum sollte sie über dich schreiben, sagt Amr Esmat.
Sei du nicht so eitel, sagt Amr Esmat. Eines Tages werde ich über sie alle schreiben, verspreche ich den Amr, als ich von Weitem das Telefon klingeln höre.
Wer ruft denn jetzt an? Fragt Amr Hishmat.
Bestimmt deine Schwester, sagt Amr Esmat zu mir. Das Telefon klingelt weiter, aber keine der Amr rührt sich. Ich frage, soll ich rangehen?
Deine Amme Schuckert ist doch in der Küche, sie wird schon gleich abnehmen.
Das Telefon hört auf zu klingeln. Amme Schuckert kommt zurück ins Esszimmer.
Das war deine Schwester, sie hat sich Sorgen gemacht, weil sie nichts von dir gehört hat. Solltest du sie nicht anrufen, als du angekommen bist?
Ich glaube nicht, sage ich. Nein, bestimmt nicht. Wir hatten ausgemacht, ich melde mich, wenn ich abgeholt werden möchte.
Na, jedenfalls kommt dich dein Schwager jetzt abholen. Er ist schon losgefahren. Deine Schwester sagt, am besten stehst du in 15 Minuten unten auf der Straße und hältst Ausschau nach Daktari. Sie sagt, du weißt, was damit gemeint ist?
Ja, danke, ich weiß, was damit gemeint ist.
Was ist damit gemeint? Fragt Amr Schuckert neugierig.
Das Auto meines Schwagers sieht aus wie der Jeep aus der Fernsehserie Daktari, die meine Schwester liebte, als sie ein Kind war.
Es ist schön, dass ihr euch so gut versteht, sagt Amr Hishmat.
Wie auf Kommando schieben die Amr ihre Stühle zurück, stehen vom Tisch auf und begleiten mich zur Wohnungstür. Alle gleichzeitig helfen sie mir in den Mantel. 8 Hände streichen ihn über meinen Schultern glatt und rücken mein Kopftuch zurecht. Jede Amme nimmt meinen Kopf fest zwischen ihre Hände, küsst mich auf die Stirn, auf meine linke Wange, auf meine rechte Wange. Ich gehe rückwärts auf den Fahrstuhl zu. Ich möchte die Amme so lange wie möglich sehen. 4 Körper in einer Tür. Jeder Mund ruft mir gute Wünsche nach. Die Fahrstuhltür öffnet sich. Ich gehe rückwärts in den Fahrstuhl. Ich spüre Tränen in mir aufsteigen. Du wirst die Amme vielleicht nie wiedersehen. Meine Nase brennt. Mein Blick verschwimmt. Alle Körper verschwimmen. Die Fahrstuhltür schließt sich. Mich überkommt eine Schwermut. Ich hasse es, mich von Menschen zu trennen, die ich liebe. Ich habe mich in die Amme verliebt. Ich bin wie immer überrascht, dass Liebe keine Zeit kennt. Ein einziger Nachmittag reicht der Liebe.
Pega Feridoni mit der 6. von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Diese Lesung ist eine Produktion von HR2 Kultur, MDR Kultur und NDR Kultur. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die ersten 7 der verbliebenen Geiseln sind von der Hamas ans Rote Kreuz und dann an das israelische Militär übergeben worden. Die Verschleppten befinden sich nun in einem Armeestützpunkt im Süden Israels. Später sollen 13 weitere Geiseln freigelassen werden. ARD-Korrespondent Christian Limpert ist im Zentrum von Tel Aviv, wo sich tausende Menschen versammelt haben, um die Ereignisse auf Bildschirmen zu verfolgen. Er erklärt, was jetzt mit den Freigelassenen passiert.
Sie werden dort sofort medizinisch voruntersucht und da wird dann wohl auch entschieden, ob sie sozusagen zu einer Notfallbehandlung in ein Krankenhaus direkt im Süden verlegt werden. Das wäre sozusagen eine Notfallaktion. Oder ob sie im Laufe des Vormittags dann ausgeflogen werden hier in den Großraum Tel Aviv, wo viele Krankenhäuser sich darauf vorbereitet haben, sie aufzunehmen. Sie sollen direkt an dieser Militärbasis mit ihren Familien zusammenkommen.